Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich grüße euch herzlich zu diesem Abend, zu dieser Bibelstunde, wo wir wieder dieses Privileg genießen dürfen, zu den Füßen unseres Herrn sitzen zu dürfen, zur Ruhe zu kommen dürfen, zu erkennen, dass er Gott ist, zu wissen, dass wir seine Kinder sind, dass wir ihm gehören. Und dass wir dadurch in ihm alleine zur Ruhe kommen dürfen. Ich freue mich sehr, dass wir heute weiter die Offenbarung auslegen und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir dieses Buch aufzuschlagen. Offenbarung Kapitel 12. Heute wollen wir gemeinsam die ersten 6 Verse dieses Kapitels betrachten und mit Hilfe des Heiligen Geistes auch verstehen und glauben. Offenbarung Kapitel 12, die Verse 1 bis 6, lasst uns diese gemeinsam lesen und im Anschluss dann beten. Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt war eine Krone von 12 Stämmen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel. Und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort. Und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir immer wieder aufs Neue für die Offenbarung deines Wortes, für die Offenbarung, die wir durch Johannes bekommen haben, dass wir in dieser Offenbarung erkennen dürfen, wer du bist, dass uns dieses Wort offenbart, was du getan hast, was du in diesem Moment tust und was du noch tun wirst. Wir danken dir, dass dieses Wort uns die Zukunft offenbart, dass dieses Wort uns auch offenbart, wer der Teufel ist, dass uns dieses Wort auch offenbart, wer wir sind, dass uns dieses Wort offenbart, dass wir sicher in deiner Hand sind und wir getrost in die Zukunft schauen dürfen. Wir danken dir, dass uns dieses Wort alles offenbart, was wir zu wissen brauchen. Und so lehre du uns heute Abend durch deinen Heiligen Geist, sei du gegenwärtig und tröste du unsere Herzen. Lass uns neu erkennen, dass du Gott bist, dass du den Tod überwunden hast und dass du ewig lebst und dass wir in dir ewiges Leben haben. Herr Jesus Christus, bitte wirke du zu deiner Ehre in deinem Namen. Amen. In der letzten Bibelstunde vergangene Woche haben wir uns die 7. und letzte Posaune gemeinsam betrachtet. Und wir haben auch kurz gesehen, was der Inhalt dieser 7. Posaune ist, beziehungsweise was durch diese 7. Posaune geschehen wird. Zum einen kündigt diese 7. Posaune die kommende und ewige Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus an. Das haben wir in der letzten Woche gesehen. Das waren die Verse 15 bis 19 aus dem 11. Kapitel. Hier posaunt der 7. Engel und wir sehen Anbetung und Lob im Himmel aufgrund dessen, dass Jesus Christus seine Herrschaft angetreten hat, also in der Zukunft. Aber diese 7. Posaune zeigt uns auch in den Kapiteln 12 bis 14 in gewisser Weise die Folgen, die durch diese 7. Posaune entstehen, nämlich, hier geht es besonders um Israel und um den Antichristen, um seine antigöttliche Regierung, um sein Verfolgen der Heiligen. Und aufgrund dessen aufgrund dieser antigöttlichen Regierung, aufgrund dieses antigöttlichen Systems, folgen dann in den Kapiteln 15 und 16 die sieben Zornesschalen, also Gottes vollendetes Gericht. Das alles beinhaltet sozusagen die siebte Posaune, die Ankündigung der zukünftigen Herrschaft Jesu, die Zeit der antigöttlichen Regierung, die dann Gottes Zorn herauf fordert, und dann Kapitel 15 bis 17 letztendlich die sieben Zornesschalen, Gottes vollendetes Gericht. Das ist sozusagen der Inhalt der siebten Posaune. Und wir können auch sagen, dass die Kapitel 12 bis 14 der Offenbarung uns die Personen oder auch die Ereignisse beschreiben, die in der Zukunft passieren werden, aufgrund derer dann letztendlich die sieben Zornesschalen ausgegossen werden. Hier begegnet uns nämlich zum einen der Drache, von dem wir heute schon gelesen haben und noch mehr hören werden. Der Drache, das ist der Teufel. In Kapitel 12, Vers 9 wird uns dies gesagt, also wir müssen hier nicht spekulieren, wer ist dieser Drache. In Kapitel 12, Vers 9 heißt es, und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird. Also Kapitel 12 offenbart uns, wer der Drache ist, der Teufel. Aber wir hören auch von dem Tier aus dem Meer ab Kapitel 13, Vers 1. Und das ist der kommende Antichrist. Und auch in Kapitel 13 ab Vers 11 wird dann von dem Tier aus der Erde geredet. Das ist der falsche Prophet. Also diese drei Figuren, diese drei Personen sind Schlüsselpersonen, Schlüsselfiguren in diesen Kapiteln 12 bis 14, die ein antigöttliches System, eine antigöttliche Regierung symbolisieren oder auch ausführen werden, die letztendlich Gottes Zorn über die Erde, über den Teufel, über den Antichrist, über den falschen Propheten und über all diejenigen, die das Malzeichen haben, also all diejenigen, die diesem falschen Propheten und dem Tier und dem Teufel nachfolgen, über diese Personen wird dann der Zorn Gottes vollendet werden. Und Kapitel 12 ist ein sehr besonderes Kapitel in der Offenbarung. Denn hier wird uns in gewisser Weise die Geschichte Israels aus einer himmlischen Perspektive beschrieben. In diesem Kapitel begegnet uns zum ersten Mal, wie gesagt, der Drache, aber es begegnet uns auch eine Frau und ein Kind, welches diese Frau gebären wird. Und dieses Kind ist Jesus Christus, der Messias. Wir werden gleich noch näher darauf eingehen. Kapitel 12 beschreibt uns die Geschichte Israels aus der himmlischen Perspektive, und die ersten sechs Verse beschreiben uns den Kampf, den der Satan mit dem Kind, also mit dem Messias führt. Die Verse 7 bis 12 beschreiben uns den Kampf, den der Engel Michael mit dem Satan im Himmel führt. Und die Verse 13 bis 18 beschreiben uns dann in gewisser Weise den Kampf, den der Satan dann mit der Frau führen wird. Und diese Frau ist, wie wir noch sehen werden, Israel. Also Kapitel 12 beschreibt uns in besonderer Weise die Geschichte Israels. Und das zeigt uns auch in eindrücklicher Weise, dass Israel in der Zukunft noch eine Rolle spielen wird. Und zwar in der letzten Hälfte der großen Drangsal unter der Herrschaft des Antichristen, unter der Herrschaft des Tieres aus dem Meer. Israel wird in der Zukunft sowohl politisch, aber auch heilsgeschichtlich eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen. Das offenbart uns das 12. Kapitel der Offenbarung. Und das 12. Kapitel legt auch sozusagen das Fundament für all das, was später in Kapitel 13 und 14 passieren wird, unter der Herrschaft des Antichristen und des falschen Propheten. Und deswegen wollen wir uns heute und in den nächsten Bibelstunden etwas näher mit diesem 12. Kapitel beschäftigen und auch in gewisser Weise hinter die Kulissen schauen, in gewisser Weise in den Himmel hineinblicken, wie der Kampf aussah in der himmlischen Welt oder in der geistlichen Welt und wie dieser Kampf sich dann auch auf der Erde unter dem Volk Israel und dem Satan und Jesus Christus abgespielt hat. Dieser Abschnitt, den wir heute anschauen, Verse 1 bis 6 aus dem 12. Kapitel, beschreiben uns insgesamt drei Personen. Drei Personen, die wir näher betrachten wollen. Zum einen die Frau in den ersten zwei Versen, dann der Drache in den Versen 3 bis 4 und dann das männliche Kind in den Versen 5 bis 6. Diese drei Personen wollen wir näher untersuchen. Ich will jetzt schon vorab sagen, wer diese Personen sind. Nun, die Frau symbolisiert das Volk Israel. Der Drache, wie schon gelesen, symbolisiert den Teufel und das männliche Kind symbolisiert den Messias, Jesus Christus. Und wie all das zusammenhängt, wollen wir nun näher betrachten. Lasst uns zunächst die ersten zwei Verse untersuchen. Die Frau, das Volk Israel. Hier heißt es in Vers 1, und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne. Und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt war eine Krone von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Johannes sieht ein Zeichen im Himmel. Er knüpft hier an das an, was wir in Kapitel 11, Vers 19 schon gelesen haben. Denn in Kapitel 11, Vers 19 sieht er den Himmel geöffnet und in dem Himmel sieht er einen Tempel und in dem Tempel sieht er eine Bundeslade, was symbolisch für den Bund steht, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und jetzt sieht er immer noch den Himmel in gewisser Weise und im Himmel sieht er ein großes Zeichen, eine große Vision. Nun, was beinhaltet dieses Zeichen? Er sieht eine Frau, bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen. Er sieht eine Frau. Und im Alten Testament wird das Volk Israel sehr häufig symbolisch als eine Frau beschrieben. Sie wird häufig auch als die Frau von Gott beschrieben, in negativer Weise. Eine Frau, die Hurerei und Ehebruch gegen Gott betreibt und begangen hat. So lesen wir beispielsweise in Jeremia Kapitel 3, Vers 20, wie Gott zu Israel sagt, ja, wie eine Frau ihren Freund treulos verlässt, so habt ihr treulos gegen mich gehandelt, Haus Israel, spricht der Herr. Und solche Verse finden wir zuhauf im Alten Testament, wo das Volk Israel verglichen wird mit einer Frau. Wenn wir den Kontext betrachten, dann merken wir auch, dass es hier in besonderer Weise um Israel geht. Wie schon erwähnt, sieht Johannes im Himmel den Tempel geöffnet und in ihm die Bundeslade. Aber auch im Anfang von Kapitel 14 ist die Rede von 144.000. Und wir haben schon gesehen, dass diese 144.000 Personen aus dem Stamm oder aus dem Volk Israel sind. So geht es hier wirklich um das Volk Israel, die symbolisch als eine Frau beschrieben wird. Aber vielmehr sagt uns der Text eigentlich schon selbst, dass es hier um Israel geht. Denn die Frau wird beschrieben, dass sie, was wird hier gesagt, dass sie mit der Sonne bekleidet ist und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt war eine Krone von 12 Sternen. Und hier haben wir eine sehr, sehr enge Parallele zu dem Traum, den Jakob im Alten Testament hatte. Lass uns diese Stelle ganz kurz lesen gemeinsam. Aus 1. Mose Kapitel 37, die Verse 9 und 10. Wir erinnern uns, ich meinte Josef, nicht Jakob, der Sohn von Jakob, Josef. Wie Josef träumt, wie sich 12 Ehren vor ihm verbeugen. Und er erzählt diesen Traum seinen Brüdern und sie werden neidisch, weil sie verstehen, es geht hier um uns, dass wir uns eines Tages vor ihm verbeugen werden. Und dann hat er einen zweiten Traum. Und diesen Traum erzählt er dann auch seinen Eltern und auch seinen Brüdern. Und dann lesen wir in 1. Mose 37, Verse 9 und 10. Und er hatte noch einen anderen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern und sprach, siehe, noch einen Traum habe ich gehabt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder und uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Also hier hat Josef einen Traum und die Sonne steht symbolisch für seinen Vater Jakob. Der Mond steht symbolisch für seine Mama Rahel. Und die 11 Sterne, er ist der 12., die 11 Sterne stehen für seine 11 Brüder. Das heißt, die Sonne, der Mond und die Sterne stehen für das Volk Israel und für die 12 Stämme Israels. Wenn wir also in der Offenbarung davon hören oder wenn dort die Rede davon ist, dass eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond ist unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt sind 12 Sterne, wenn davon die Rede ist, dann sehen wir hier eine enge Parallele und können sagen, hier handelt es sich um das Volk Israel und um die 12 Stämme Israels, ganz, ganz deutlich. Also wir müssen nicht spekulieren, ob es sich hier um die Gemeinde handelt oder um irgendetwas Spezielles oder Besonderes. Nein, die Schrift zeigt uns anhand von diesen Stellen deutlich, dass diese Frau symbolisch für das Volk Israels steht. Und diese Frau, so heißt es in Offenbarung 12, Vers 2, ist schwanger und sie schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Diese Frau ist schwanger. Genauso wie eine Frau hochschwanger ist und Schmerzen bekommt, die Wehen fangen an und sie liegt da, um zu gebären, so ist diese Frau, also das Volk Israels, schwanger mit einem Kind. Nun, um was für ein Kind handelt es sich hier? Eindeutig um den Messias. Eindeutig um den Messias. Das Volk Israels hat von Gott die Verheißung bekommen, so stelle ich es mir vor, dass aus dem Volk Israel der verheißene Retter der Welt kommen soll. Hier ist der Same gelegt worden. Hier ist praktisch die Frau schwanger geworden mit dieser Verheißung. Und nun ist sie schwanger und schwanger und schwanger und sie ist dabei zu gebären. Sie hat Schmerzen. Sie sehnt sich danach, dass endlich dieses Kind geboren wird. Sie sehnt sich danach, dass endlich diese Verheißung des Messias in Erfüllung geht. Und die Begriffe, die hier verwendet werden, davon, dass sie in Schmerzen liegt und dass sie gebären will, zeugen von wirklichen Schmerzen. Und ich denke, dass es hier vor allem auch um die Dinge geht, wo der Teufel das Volk Israel in besonderer Weise angefochten hat. Seit der Verheißung, die Gott Adam und Eva gegeben hat, dass durch den Samen der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird, seit diesem Tag oder seit dieser Verheißung versucht der Teufel, alles daran zu setzen, dieses Kind zu töten. Wir werden später noch näher darauf eingehen. Und das Volk Israel sehnt sich danach, dass dieses Kind endlich kommt, dass dieses Kind endlich geboren wird. Nun, nachdem wir die erste Person betrachtet haben, die uns diese Verse offenbaren, die Frau, das Volk Israel, welche schwanger ist, das Volk Israel, welches die Verheißungen hat, dass aus diesem Volk der Messias kommen soll, zeigt uns der Text eine zweite Person, die auf die Bühne tritt, die ins Rampenlicht kommt. Und diese zweite Person ist der Drache. Die Verse 3 und 4, der Drache. Hier lesen wir weiter. Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel. Also Johannes sieht immer noch ein Zeichen im Himmel. Zuerst war es ein großes Zeichen, weil es eine Verheißung war, eine große, mächtige Verheißung, dass der Retter aus dem Volk Israel kommen soll. Jetzt sieht er ein anderes Zeichen. Hier ist nicht mehr die Rede von einem großen Zeichen, sondern ein anderes Zeichen, nämlich, und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. Wir haben hier große Bildersprachen und wir müssen es nicht alles wörtlich nehmen, sondern wie wir gesehen haben, die Frau steht symbolisch für das Volk Israel und hier steht auch der Drache symbolisch für den Teufel. Und in diesen Versen wird uns sowohl die Rebellion des Teufels gegen Gott beschrieben und wie er mit sich ein Drittel der Sterne, das sind die Engel, mit sich mitreißt aus dem Himmel. Aber hier sehen wir auch die Absicht des Drachen, die Absicht des Teufels, den Messias, das Kind der Frau, umzubringen. Zu beachten ist hier, dass es hier noch nicht um die Frau geht. Der Teufel stand nicht vor der Frau, um die Frau umzubringen, sondern der Teufel stand vor der Frau, um das Kind umzubringen, das geboren werden soll. Der Teufel war darauf aus, den Messias umzubringen. Und das griechische Wort, das hier für Drache verwendet wird, ist in der Regel gleichbedeutend mit Schlange oder auch mit Seeschlange. Also wenn im Alten Testament immer wieder von einer Seeschlange oder von einem Seeungeheuer die Rede ist, das sind oft Begriffe, die auch für gewisse Kulturen oder Städte standen und sie waren immer symbolisch als böse und abtrünnig gegen Gott gestanden. Also diese Schlangen, diese Drachen, diese Seeungeheuer. Und somit passt dieses Bild oder dieser Begriff Drache oder Schlange sehr gut auf den Teufel. Denn der Teufel ist abtrünnig, der Teufel rebelliert gegen Gott, er rebelliert gegen Gottes Herrschaft. Und vor allem ist das Bild der Schlange auf den Satan sehr passend, nicht wahr? Denn genau so kam er im Garten Eden auf Adam und Eva zu. Wenn wir das 12. Kapitel der Offenbarung weiter studieren, dann wird uns in Kapitel 12, Vers 9, aber auch in Vers 14 und 15 auch gesagt, dass der Drache die alte Schlange ist. Schaut, was in Kapitel 12, Vers 9, was es dort heißt. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher der Teufel und Satan genannt wird. Also der Drache, die Schlange. Das ist der Teufel, das ist der Satan, der die Menschheit verführt hat und der die Menschheit von dem lebendigen Gott verführt und abtrünnig gemacht hat. Hier haben wir eine sehr, sehr enge Parallele zu 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 ist das Proto-Evangelium, das erste Evangelium. Ich habe es schon zitiert, wo Gott zu der Schlange sagt, dass der Same der Frau wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und hier in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 haben wir den Samen der Frau und wir haben die Frau. Dort natürlich Eva, aber hier in der Offenbarung das Volk Israel. Und seit diesem Tag versucht der Teufel, diesen Samen, diese Frau umzubringen. Und hier wird uns der Drache beschrieben, dass er groß ist und dass er feuerrot ist. Ein großer, feuerroter Drache. Das beschreibt uns einerseits seine Macht. Er ist groß, er ist mächtig, er hat Gewalt in gewisser Weise. Und dass er feuerrot ist, beschreibt wahrscheinlich seine Grausamkeit. Rot oder feuerrot ist auch in gewisser Weise ein Zeichen des Blutes. Also hier wird uns beschrieben, dass dieser Drache, der alte Teufel, mächtig ist, aber dass er ein Mörder ist. Er ist genau das, was Jesus über ihn gesagt hat, dass er der Vater der Lüge und ein Mörder von Anfang an ist. Er ist der Vater der Lüge und ein Mörder von Anfang an. Und dieser mächtige und in gewisser Weise blutrünstiger Drache, er wird hier auch weiter beschrieben als jemand, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Wir werden in einer anderen Bibelstunde etwas näher auf diese Köpfe eingehen und auf diese Hörner. Aber jetzt kann schon so viel gesagt werden, dass diese Köpfe und diese Hörner für Königreiche und Könige steht. Das Tier, das aus dem Meer aufsteigt, in Kapitel 13, Vers 1, wird auch beschrieben als jemand, der 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe. Wir können also sehen, dass dieses Tier, der Antichrist, in gewisser Weise von dem Teufel diese Autorität bekommen wird, über diese 10 Königreiche und über diese Könige zu herrschen. Es ist eine antigöttliche Herrschaft, welches der Tier ausüben wird, weil er von dem Teufel die Autorität dazu bekommen wird. Also hier handelt es sich also um Könige und Königreiche. 10 und 7, diese 2 Zahlen, sind uns in der Offenbarung auch schon bereits begegnet, was uns gezeigt hat, dass es hier sich um etwas Vollkommenes handelt. Und Hörner stehen für Stärke, Diademe für eine königliche Würde oder königliche Macht. All das zeigt uns, diese sieben Köpfe und 10 Hörner und diese Diademe auf dem Kopf, dass der Teufel Gott imitieren will und auf dieser Erde eine vollkommene und totalitäre Herrschaft ausüben will durch gewisse Könige und Königreiche. Er will Gott gleich sein und er setzt in gewisser Weise einen Antichristen ein, jemand, der ihm gleich ist mit 7 Hörnern und 10 Köpfen, genauso wie Gott und der Sohn, Gott der Vater und der Sohn gleich sind. Und dann wird er noch einen falschen Propheten haben, genauso wie Gott noch drei Personen, also die dritte Person, der Heilige Geist, ein dreieiniger Gott ist. So versucht der Teufel hier, die Macht Gottes zu imitieren, indem er sich als Vater ausgibt und dann noch der Sohn, der Antichrist und der falsche Prophet in gewisser Weise, der wo prophetisch reden wird, der wo auch in gewisser Weise für den Heiligen Geist stehen soll. So legen es einige Ausleger aus. Der Teufel versucht also Gott zu imitieren. Paulus beschreibt uns, dass der Teufel der Fürst dieser Weltzeit ist, also er regiert auf dieser Erde. Und es wird eine Zeit kommen, wo er durch den Antichristen vollkommen über diese Erde Macht ausüben wird. Dieser Drache rebelliert im Himmel gegen Gott. Er kämpft in gewisser Weise und er zieht ein Drittel der Sterne des Himmels mit sich fort. Ein Drittel der Engel folgen ihm. Uns wurde schon beschrieben, dass der Drache ein großer Drache ist, dass er in gewisser Weise stark ist, aber ich denke auch, dass er Einfluss ausgeübt hat und viele, viele der Engel, ein Drittel der Engel, ihm gefolgt sind und sie wurden auf die Erde geworfen. Und der Krieg oder der Kampf, der im Himmel stattgefunden hat, trägt sich jetzt auf der Erde aus. Sie wurden auf die Erde geworfen. Das werden wir vor allem in der nächsten Bibelstunde näher untersuchen, wie der Teufel mit Michael im Himmel gekämpft hat. Und jetzt wurde er auf die Erde geworfen oder er ist auf der Erde und jetzt steht er vor der Frau, also vor dem Volk Israel und er wartet nur darauf, dass der Same dieser Frau geboren wird, dass die Verheißung, die zu ihm gesprochen wurde, in 1. Mose 3, Vers 15, Wirklichkeit wird. Er wartet nur darauf, dass der Messias kommt, um ihn zu töten, um ihn zu vernichten. Hier wird uns von diesem ununterbrochenen Kampf beschrieben, der seit 1. Mose 3, Vers 15 auf dieser Erde herrscht. Was uns hier in gewisser Weise in diesem einen Vers beschrieben wird, und der Drache stand vor der Frau, den Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. Was uns in diesem Vers gesagt wird, sehen wir eigentlich fortlaufend in der gesamten Bibel. Wenn wir die Bibel mit dieser Perspektive mal lesen, dann fallen uns gewisse Dinge auf, die uns genau das zeigen, die uns diesen Kampf zeigen zwischen dem Satan und der Frau beziehungsweise dem Kind dieser Frau. Eva hat die Verheißung bekommen, dass ihr Same der Schlange den Kopf zertreten wird. Und was sehen wir in ihrem Samen? Kain und Abel. Keiner schlägt seinen Bruder Abel. Es kann also nicht der verheißene Messias gewesen sein. Wir sehen weiter, als das Volk Israel in Ägypten war, wie der Pharao veranlässt, alle Erstgeborenen der hebräischen Frauen umzubringen. Alle Erstgeborenen, alle männlichen Erstgeborenen sollen umgebracht werden. Wir sehen weiter, dass diese gottlose Königin Athalia im Volk Israel alle Nachkommen Judas umbringen will. Und sie bringt auch viele um. Wir sehen weiter im Buch Esther, wie der böse Haman alle Juden in dem ganzen Land ausrotten lassen will. Nicht nur männliche, sondern alle Juden wollte er umbringen. Wir sehen bei König Herodes den Kindermord, als er gehört hat, dass der König der Juden geboren ist, lässt er alle Kinder umbringen, alle Erstgeborenen. Dieser Kindermord. Wir sehen im Leben Jesu einen ständigen Versuch der Juden, Jesus Christus umzubringen, wie oft er einfach durch die Menge ging und weg war. Schlussendlich sehen wir dann sogar, dass Jesus Christus am Kreuz getötet und hingerichtet wurde. Und all diese Ereignisse, das sind nur wenige, die ich gerade beschrieben habe, all diese Ereignisse sind nicht bloße Zufälle oder böse Absichten von Menschen gewesen. Es war nicht Haman, der einfach gedacht hat, ich will jetzt mal die Juden umbringen, oder Athalia, diese böse Königin, die alle Nachkommen Judas umbringen wollte, nur weil sie gierig war auf den Thron oder so. Das sind alles menschliche Gründe gewesen. Aber hinter all dem stand der Drache, der vor der Frau stand, um das Kind zu töten, sobald es geboren wurde. Denn aus Juda sollte dieses Kind kommen, aus dem Volk Israel. Und er wartete die ganze Zeit, wann kommt der Messias, wann kommt der Messias. Ich bringe lieber alle um. Ich bringe lieber alle auf einmal um. Irgendwo muss dort der Messias sein. Ich bringe sie alle um. Der Drache steckt hinter all diesen Anschlägen. Und das müssen wir sehen. Der Teufel ist begierig drauf gewesen, diesen Messias umzubringen. Nun, dann kam er. Und Gott hat seinen Sohn, den Sohn der Frau, bewahrt. 33 Jahre lang. Die Juden konnten keinen Finger an ihn legen, weil sie die Volksmenge fürchteten. Jesus ist immer wieder durch die Menge gegangen. Sie konnten keine Hand an ihn legen. Und dann war er dort im Garten. Und er stand vor ihnen und sie sagten: Wo ist Jesus? Und er sagte: Ich bin es. Und alle fielen um. Und er könnte unzählige Engel auf diesen Moment, auf diese Erde holen, die für ihn kämpfen. Aber er hat es zugelassen, damit der Drache ihn in seine Ferse stecht. Aber schlussendlich, damit der Same der Frau, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Und ja, für den Augenblick schien es so, dass der Drache triumphiert hat und dass der Drache das Kind der Frau verschlungen hat. Aber Jesus hat triumphiert. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Drachen besiegt und er ist auch verstanden und in den Himmel gefahren. Und das ist genau das, was uns die nächsten Verse, die Verse 5 und 6 beschreiben. Hier sehen wir nämlich das männliche Kind und was mit diesem männlichen Kind passiert. Das heißt in Vers 5: Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Hier in Vers 5 gebiert die Frau das männliche Kind. Die Verheißung an das Volk Israel erfüllt sich. Der Messias wird geboren, ja, von einer Frau, von Maria, aber letztendlich kam er aus der Frau Gottes, aus dem Volk Israel. Er wurde geboren, die Verheißung hat sich erfüllt in einem kleinen Stamm, in einem kleinen Ort in Bethlehem, in einem kleinen Stall ist dieses Kind zur Welt gekommen, dieses männliche Kind. Und in diesem Vers erfüllen sich gleich mehrere Verheißungen des Alten Testaments. Die Verheißung, die Jesaja bekommen hat, dass eine Jungfrau schwanger wird und ein Sohn geboren wird, erfüllt sich hier. Aber nicht nur, dass der Messias geboren wird, erfüllt sich hier, sondern auch, es heißt hier, er wird alle Nationen weiden mit eiserner Rute. Er wird alle Nationen weiden mit eiserner Rute. Und auch hier erfüllt sich die Prophezeiung aus Psalm 2, Vers 9, wo über den Sohn Gottes die Rede ist, wo Gott sagt: Siehe, ich habe meinen Sohn eingesetzt in Zion, meinem heiligen Berg. Und dann heißt es in Psalm 2, Vers 9, mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Also dieses männliche Kind, das von der Frau geboren wird, ist nicht nur der Messias. Er ist nicht nur der Retter des Volkes Israel oder der Retter all derer, die ihn im Glauben anrufen. Er ist auch der König der Könige, der in der Zukunft regieren wird, mit einem eisernen Zepter und alle seine Feinde zerschmettern wird, wie ein Töpfergefäß zerschmettert wird. Wie ein Tongefäß mit einem Baseballschläger oder mit einem eisernen Gegenstand zerschmettert wird, so wird Jesus Christus alle seine Feinde, alle die, die sich gegen ihn auflehnen und gegen ihn rebellieren, zerschmeißen und zerschmettern. Das erfüllt sich hier. Dieses Kind wird geboren. Und hier wird gesagt, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Nun, auch wenn dieser Text oder dieser Vers uns nichts von dem Leben Jesu, von seinen Leiden, von seinen Sterben berichtet, so ergänzen die Evangelien uns diese Ereignisse. Was hier aber deutlich wird, ist, dieses Kind wird geboren und dieses Kind wird in den Himmel entrückt. Und mit dieser Entrückung in den Himmel ist sein gesamtes Werk in gewisser Weise enthalten. Denn er ist zurück zu seinem Vater in den Himmel gekommen, hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Und dadurch wird gezeigt und gesagt, er hat alles vollbracht, was er auf dieser Erde tun sollte. Er hat den Auftrag seines Vaters erfüllt. Und nun ist er entrückt in den Himmel und hat sich auf den Thron zu Gott gesetzt. Und dieses Wort entrücken, entrückt werden, finden wir häufig in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Wir lesen zum Beispiel von Henoch oder von Elia, die in den Himmel entrückt wurden. Wir lesen von Philippus in der Apostelgeschichte, wie er entrückt wurde an einen anderen Ort. Wir lesen auch von der Gemeinde, welche entrückt wird zu Jesus Christus in den Himmel. Und dieser Begriff entrückt werden bedeutet wörtlich wegnehmen, weggenommen werden. Und der Gedanke hinter diesem Wort ist auch manchmal der, dass jemand aus einer Gefahr weggenommen wird. Nun, Jesus Christus wurde entrückt, er wurde weggenommen. Er wurde von diesem Ort weggenommen, wo in gewisser Weise Gefahren waren. Er wurde an einen Ort entrückt, wo der Teufel ihn nicht mehr berühren kann. Er wurde aus dieser Gefahr weggenommen. Auch wir als Gemeinde werden eines Tages entrückt werden. Auch wir werden von diesem Ort weggenommen werden, wo wir jetzt noch bedrängt werden, wo jetzt noch der Teufel uns angreifen kann. Auch wir werden eines Tages weggenommen werden aus dieser Gefahr an einen Ort, wo uns niemand mehr antasten kann. Und Jesus wurde in den Himmel entrückt und sitzt nun zu Rechten des Vaters in der Höhe, bis er wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen und letztendlich auch sein Reich auf dieser Erde aufzubauen. Aber Jesus ist entrückt worden und weil nun der Teufel auf dieser Erde den Messias nicht mehr angreifen kann, greift der Teufel die an, die ihn geboren hat, nämlich die Frau. Nun ist der Kampf nicht mehr zwischen dem Satan und dem Messias, weil er ihn nicht mehr antasten kann. Nun ist der Kampf zwischen Satan und der Frau. Das ist, was wir in Vers 6 lesen. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Was uns in diesem einen Vers beschrieben wird, wird in den Versen 13 bis 17 im 12. Kapitel ausführlich beschrieben, wie die Frau geflohen ist und wie der Drache sie verfolgt hat und wie der Drache sie auch bedrängt hat. Darauf werden wir an einer anderen Bibelstunde näher darauf eingehen. Aber hier lesen wir jetzt, wie der Messias zurück in den Himmel gegangen ist und wie die Frau, also das Volk Israel, in die Wüste flieht und wie Gott sie in dieser Wüste versorgt und ernährt, und zwar für 1260 Tage. Diese Zahl ist uns bereits in der Offenbarung begegnet, und zwar bei den zwei Zeugen. Die zwei Zeugen werden in der letzten Zeit des Antichristen in Jerusalem auftreten für 1260 Tage. 1260 Tage sind 42 Monate und insgesamt 3,5 Jahre. Wir gehen davon aus, dass es die letzten 3,5 Jahre der antichristlichen Regierungszeit sein wird. In Daniel Kapitel 9, Vers 27 wird uns beschrieben, wie der Antichrist einen Friedenspakt mit Israel schließen wird für 7 Jahre. Und in der Hälfte dieser 7 Jahre wird er diesen Friedenspakt brechen. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen und er wird Israel verfolgen für die nächsten 3,5 Jahre, für die nächsten 1260 Tage. Und was uns hier beschrieben wird in Vers 6, ist ein noch zukünftiges Ereignis, was noch in der Zukunft passieren wird. In der Zukunft wird der Antichrist das Volk Israel verfolgen. Und Israel wird in die Wüste fliehen. Israel wird in gewisser Weise fliehen vor dieser Verfolgung. Und Gott persönlich wird sich um Israel kümmern in dieser Zeit. Jesus beschreibt in seiner Endzeitrede in Matthäus Kapitel 24 genau dieses Ereignis. Lasst uns mal zurückgehen in Matthäus Kapitel 24. Vers 15 und 16. Hier sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, beachte es. Und hier geht es genau darum, wenn sich der Antichrist in den Tempel setzen wird, wird der Gräuel der Verwüstung stattfinden. Also Jesus sagt, wenn ihr das sehen werdet, wenn das der Fall sein wird, Vers 16, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht herab, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um sein Oberkleid zu holen und so weiter und so fort. Also hier sagt er ganz deutlich, wenn das der Fall sein wird, wenn sich der Antichrist in den Tempel setzen wird, dann flieht, dann flieht. Hier in Matthäus 24 ist die Rede von Bergen, bei uns in Offenbarung ist die Rede von der Wüste, aber eigentlich ist das Gleiche gemeint, also in die Einöde, in die Steppe, in die Wüste, in die Berge, flieht. Und Gott wird einen Ort für sein Volk bereiten und er wird dafür sorgen, dass sein Volk in diesen Tagen, in diesen 1260 Tagen genug zu essen hat. Er wird sie versorgen, er wird sie ernähren, er wird sie bewahren. Wir werden noch sehen, wie das sein wird. Er wird für sie sorgen. Er wird nicht zulassen, dass der Teufel, der Drache und auch der Antichrist sein Volk beschädigen wird. Und wir haben genügend Beispiele aus der Bibel, die uns deutlich zeigen, dass dies für Gott kein Problem ist. Er hat sein Volk 40 Jahre lang durch die Wüste geführt, ohne dass ihre Schuhe kaputt gegangen sind, ohne dass ihre Kleider zerfallen sind. Wir haben die Geschichte von Elia, wie er betet, dass es nicht mehr regnen soll, aufgrund des Götzendienstes von König Ahab, nicht wahr? Und wie Elia dann aber an einem Ort gebracht wird von Gott und dort wird er von Raben ernährt. Und zwar bringen die Raben ihm morgens Fleisch und Brot. Wir haben die Geschichte von Johannes dem Täufer, wie er in der Wüste lebt und von Heuschrecken ernährt wird. Wir haben die Geschichte von Jesus, wie er 5000 Männer und weitaus mehr Frauen und Kinder versorgt mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Und Gott wird sein Volk versorgen in dieser Zeit. Er wird dafür sorgen, dass sein Volk erhalten bleibt und letztendlich auch zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt und dass sein Volk den Messias erkennt und annimmt und gerettet wird, damit dann dieses Volk Israel in der letzten Zeit errettet wird und bei der Errichtung des tausendjährigen Reiches, wenn Jesus auf diese Erde kommt, dabei sein wird, um mit ihm gemeinsam auf dieser Erde zu herrschen. Wir haben also in gewisser Weise hinter die Kulissen schauen dürfen und der Himmel hat uns gezeigt, wie der Kampf aussah zwischen dem Drachen und dem Messias. Wir haben gesehen, wie die Frau, also das Volk Israel, schwanger war mit der Verheißung eines Retters und wie sie dieses Kind geboren hat und wie der Teufel daran gescheitert ist, diesen Messias, dieses Kind umzubringen. Aber wie er nicht aufhört, die Frau zu verfolgen und diese zu töten. Aber wir haben auch hier gesehen, dass Gott seine Frau, das Volk Israel, beschützt und bewahren wird. In all dem sehen wir, ja, der Drache ist stark, aber Gott ist stärker. Und Gott wird ihn letztendlich besiegen. Aus dieser sowohl vergangenen Geschichte Israels als auch der zukünftigen Geschichte Israels wollen wir als Gemeinde nun abschließend Trost und Hoffnung erfahren, indem wir drei Anwendungen aus diesem Text für uns als Gemeinde heute ziehen wollen. Erstens, so wie Israel damals auf ihren Messias wartete, wartet die Gemeinde heute auf ihren König. Israel war schwanger und sie wartete sehnsuchtsvoll auf ihren Messias. Er ist gekommen, er hat es vollbracht, er ist zurückgegangen. Heiden und Juden sind nun vereint. Die Gemeinde ist entstanden und nun warten wir als Gemeinde auf sein zweites Kommen. Wir sehnen uns sehnsüchtig. Wir sind auch schwanger mit dieser Sehnsucht, dass Jesus endlich wieder auf diese Erde kommt, um sein Reich aufzubauen und uns zu sich zu holen. Und so lesen wir in Römer 8, Vers 22 und 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir, die Schöpfung, wir liegen in Geburtswehen, wir warten darauf, dass unser Körper verwandelt wird, dass Jesus kommt, dass wir erneuert werden, dass sein Reich aufgebaut wird, dass er das Böse und die Sünde ein für alle Mal zerstört und vernichtet. Wir warten sehnsüchtig darauf. Genauso wie das Volk Israel im Alten Testament. Wisst ihr, diejenigen, die diese Erde zu ihrem Zuhause gemacht haben, fürchten sich davor zu sterben. Sie wollen diese Erde nicht verlassen. Diese Erde ist ihre Heimat. Es ist alles, was sie haben, ihr Leben, ihr Haus, ihr Gut. Es ist alles, was sie haben. Sie wollen nicht gehen. Sie sehnen sich nicht nach einem anderen Leben. Wir, die wir zwar noch in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnen wird. Wir, die wir ein Bürgerrecht im Himmel haben, wo es kein Leid und keine Tränen und keine Sünde mehr geben wird, wo Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, auf immer und ewig für uns scheinen wird und wir ihn sehen werden, wie er ist und wo wir sein werden, wie er ist. Wir sehnen uns nach diesem Ort. Wir sehnen uns nach diesem Ort. Und je mehr wir Leid erfahren, je älter wir werden, je mehr wir sehen, wie sündig wir wirklich sind, und je mehr wir erkennen, wie herrlich, majestätisch und unendlich groß und wunderbar Jesus ist, umso mehr sehnen wir uns nach diesem Ort. Und lieber Bruder und liebe Schwester, lieber Zuhörer, diese Sehnsucht ist ein wunderbares Kennzeichen, ob du wirklich gerettet bist oder nicht. Denn wenn du diese Sehnsucht nicht hast, dann ist es fraglich, ob du überhaupt den Geist in dir hast. Aber wenn wir diese Sehnsucht haben, dann ist es deutlich, dass der Geist in uns wohnt und dass er in uns und mit uns mitseufzt, damit wir endlich die Erlösung unseres Leibes erfahren. Also, so wie Israel sich gesehnt hat, so sehnt sich die Gemeinde nach dem zweiten Kommen Jesu. Die zweite Anwendung, so wie der Drache den Messias nicht töten konnte, kann er die Gemeinde auch nicht töten. Der Text hat uns gezeigt, wie der Teufel von Anfang an den Samen der Frau umbringen wollte, aber wie er daran gescheitert ist. Weil er daran gescheitert ist, Christus umzubringen, geht er über zu seinem Volk und versucht, sein Volk umzubringen. Und er versucht auch, die Gemeinde umzubringen, weil wir ebenso das Volk Gottes sind. Wir können durch diesen Text ermutigt werden, dass der Satan auch uns nicht überwinden wird, dass der Satan uns nicht töten wird, sondern so wie Jesus Christus in den Himmel entrückt wurde, so wie er weggenommen wurde an einen anderen Ort, so werden auch wir als Gemeinde eines Tages weggenommen werden, weg von diesem Ort in den Himmel, wo der Teufel keine Macht mehr haben wird, uns anzugreifen. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 17 bis 18. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Es wird eine Zeit kommen, wo wir von dieser Erde, von dem Schauplatz des Teufels, in gewisser Weise vor der Bühne seines Wirkens weggenommen werden. Es wird eine Zeit kommen, wo wir nicht mehr angefochten werden, bedrängt werden, verfolgt werden. Es wird eine Zeit kommen, wo wir weggenommen werden von diesem Ort. Aber in dieser Zeit, wo wir noch hier sind, wo wir noch auf dem Ort sind, wo der Satan, der Fürst dieser Welt ist, gilt es, wachsam zu sein als Gemeinde und als einzelner Gläubige. Es gilt, wachsam zu sein, denn der Teufel ist listig und er läuft umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und er kommt manchmal offensichtlich mit Lüge und Mord und manchmal kommt er unsichtbar als Engel des Lichts. Und als Gemeinde, als gläubige Christen müssen wir wachsam sein in dieser Welt, damit wir den listigen Angriffen des Teufels widerstehen können und einst mit allen Heiligen entrückt werden. Deswegen gilt uns diese Aufforderung, die an die Gemeinde in Philadelphia gerichtet wurde, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Als Gemeinde haben wir die Hoffnung, dass der Teufel uns nicht überwinden wird und wir werden entrückt werden. Aber es gilt die Aufforderung an dich und an mich und an uns als Gemeinde, das Wort Gottes zu bewahren, nach dem Wort Gottes zu leben, dieses Wort zu predigen und dieses Wort festzuhalten. Und als dritte und letzte Anwendung aus diesem Text her, so wie Gott sein Volk bewahren und ernähren wird, bewahrt und ernährt er auch seine Gemeinde. Es ist so ermutigend gewesen, als ich darüber nachgedacht habe, dass es eine große, große Bedrängnis kommen wird, wie sie noch nie auf dieser Erde gewesen ist. Und Gott wird sein Volk in dieser allerschlimmsten Bedrängnis bewahren und ernähren. Er wird sein Volk. Sie werden nicht fliehen auf eigene Faust und sich irgendwo einen Ort suchen und auf Biegen und Brechen irgendwie sich über Wasser zu halten versuchen. Nein, Gott wird sie führen. Er hat einen Ort für sie bereitet. Er wird sie ernähren. Er wird sie beschützen. Er wird sie umgeben mit dem Schatten seiner Flügel. Und so wie Gott in der Zukunft sein Volk beschützen wird, so beschützt er jetzt gegenwärtig seine Gemeinde. Wie viele Gemeinden gibt es im Untergrund? In Ländern, wo Christen verfolgt werden. Gott hat überall seine Orte vorbereitet, wo er seine Gemeinde beschützt. Und er ernährt sie. Und ich sehe es hier auch im geistlichen Sinne. Er versorgt sie mit dem Manna aus dem Himmel. Er versorgt seine Gemeinde mit Speise, damit sie am Leben bleiben. Wie viele Gemeinden in China oder Nordkorea gibt es, die im Untergrund sind, die von Gott ernährt werden, versorgt werden und beschützt werden? Denn letztendlich ist Christus der wahre Hirte seiner Gemeinde. Und somit können wir die Worte aus Hesekiel Kapitel 34, Vers 15 auch auf die Gemeinde anwenden, auch wenn diese Worte an Israel gerichtet sind. Dort heißt es, dort spricht Gott, ich will meine Schafe weiden und ich will sie lagern, spricht der Herr Jahwe. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückfinden und das Verwundete will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Selbst wenn die Gemeinde ihrer Hirten beraubt sein wird, der wahre Hirte ist in den Himmel entrückt und lebt ewig. Und er wird seine Gemeinde versorgen, er wird seine Schafe weiden, er wird das Kranke verwunden, er wird das Schwache pflegen, er wird das Hungrige versorgen, den Durstigen Wasser geben. Er wird sich um seine Gemeinde sorgen. Und das kann uns Trost und Mut geben, egal was in der Zukunft kommt. Gott wird seine Gemeinde bewahren und ernähren. Er wird uns bewahren und ernähren. Und ich hoffe sehr, dass das Buch der Offenbarung uns mehr und mehr aufzeigt, dass es nicht nur ein Buch der Gerichte Gottes ist, auch wenn ein Großteil aus diesem Buch davon redet, wie Gott die Gottlosen richten wird, so ist dieses Buch doch ein Buch des Trostes für die Gemeinde, weil wir hier sehen können, wie Gott sein Volk Israel, aber auch seine Gemeinde schützt, bewahrt, pflegt und ernährt. Denn wir sind sein Augapfel. Er liebt uns, er hat seinen Sohn für uns gegeben. Und all das soll uns trösten und ermutigen und darf uns dankbar und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen. Amen.